Ich lese uns den Predigttext aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 25, die Verse 31 bis 36. Der Apostel schreibt: Wenn der Menschensohn, das sind die Worte Jesu, wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt, begleitet von allen Engeln, dann wird er auf seinem Herrscherthron Platz nehmen. Alle Völker der Erde werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie ein Hirt die Schafe von den Böcken trennt. Die Schafe wird er auf seine rechte Seite stellen und die Böcke auf seine linke Seite. Dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen: Kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt Gottes neue Welt in Besitz, die er euch von allem Anfang an zugedacht hat. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich bei euch aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir etwas anzuziehen gegeben. Ich war krank und ihr habt mich versorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Das sind Worte Jesu aus seiner großen sogenannten Endzeitrede. Das sind Worte, die auch den Dienst, die Arbeit des Hospizdienstes beschreiben. Das Besondere, das Geheimnis des Hospizdienstes liegt doch darin, dass sich Männer und Frauen auf den Weg machen und wie Jesus die, die in Not, Angst und Sorge geraten sind, begleiten, berühren und bei ihnen bleiben. Ich will es einmal so sagen: Unser Leben, unser aller Leben soll dem Leben Jesu gleichen. Darum ist auch die Frage keine spekulative Frage, wenn ich sie stelle und frage: Wo wäre denn heute hier unter uns Jesus zu finden? Wo wäre Jesus in unseren Tagen zu finden? Wo würde er sich aufhalten? Diese Frage, sie stellt sich uns, weil nur so unser Leben und unser Dienst als Christen Gottesdienst sein wird. Wir sind nur dann bei Gott, wenn wir da sind, wo Christus selbst zu finden wäre. Darum lohnt es, in diesen Text hineinzuschauen, hineinzuhören. Welche Gruppen von Menschen zählt Jesus hier auf? Da sind die Hungrigen, die Durstigen, die Fremden, die Nackten, die Unbegleiteten, da sind die Kranken und die Gefangenen. Man kann das auch anders sagen. Jesus hat es immer dahin getrieben, wo Menschen nach Gerechtigkeit hungerten und dürsteten. Jesus trieb es zu den Kranken und zu denen, die auf vielerlei Weise Gefangene waren. Und ihnen allen, ausnahmslos, so sagt es uns die Bibel, hat er geholfen. Er heilte sie, er holte sie aus ihren Gefängnissen heraus. Jesus ist das Urbild allen Helfens und Heilens. Und wer ihn vor Augen hat, täglich oder noch pointierter gesagt tagtäglich, dem gilt das, was Jesus Christus hier in diesem Abschnitt aus dem Matthäusevangelium sagt. Matthäus 25, Vers 34 heißt es: Kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt Gottes neue Welt in Besitz, die er euch von allem Anfang an zugedacht hat. Von Anfang an heißt es hier. Von Anfang an Das heißt doch, Gott hat mit dem Menschen von Anfang an nur ein einziges Ziel, dass wir nämlich Gottes neue Welt, das Reich Gottes, das Königreich Gottes in Besitz nehmen, dass wir Menschen Gottes Reich erben werden. Das ist es, was Gott uns Menschen vererben möchte. Darum Jesus, darum das Kreuz, darum die Auferstehung. Daran sollen wir im Glauben festhalten. Und dann gilt uns dieses Jesu-Wort: Kommt her, euch hat mein Vater gesegnet, nehmt Gottes neue Welt in Besitz, die er euch von allem Anfang an zugedacht hat. Und für diese neue Welt Gottes, für dieses Reich Gottes, dieses Königreich Gottes, findet die Bibel ganz unterschiedliche Bilder. Im Alten Testament, etwa beim Propheten Jesaja im Kapitel 65, da ist es beschrieben als ein Friedensreich. Wunderbares Bild vom Löwen und dem Lamm, die miteinander leben. Oder auch mit Blick auf das Lebensalter der Menschen wird dort vom Propheten angekündigt: Ja, das Friedensreich, das ist so, als ob einer erst mit 100 Jahren stirbt und man wird sagen, ach, ist er schon mit 100 Jahren gestorben. Oder Jesus. Jesus vergleicht dieses Reich Gottes, diese neue Welt Gottes, gerne mit einem Hochzeitsmahl. Das ist sein vordergründiges Bild dessen, was eigentlich unbeschreiblich ist, aber was Jesus versucht, in unsere Welt hinein zu übersetzen, mit diesem Bild eines Hochzeitsmahls. Und dann spricht er eben von bunten Kleidern und festlicher Tafel, zu der alle eingeladen sind. In Matthäus 22 etwa gebraucht er dieses Bild und an anderer Stelle. Und im letzten Buch der Bibel ist es Johannes der Seher, der die neue Welt als ein himmlisches Jerusalem sieht, aus reinem Gold gebaut und mit kostbaren Perlen geschmückt. Im Kapitel 21 können wir davon lesen. Und dann beschreibt er es noch genauer und sagt, ja, der Tempel Gottes, der ist nicht mehr, weil Gott selbst in dieser Stadt sein wird und das Lamm Gottes, Christus selbst, in ihrer Mitte wohnen wird. Alles das Bilder von dieser neuen Welt Gottes, die Gott seinem Volk, seinen Kindern verheißen hat, zugedacht hat, von allem Anfang an. Von allem Anfang an hat Gott nur dieses eine Ziel für seine Menschen, für uns Menschen. Die Bibel verschweigt uns nicht, dass das Leben hier und jetzt, einmal ein Ende haben wird. Etwas Größeres, etwas Besseres, etwas Schöneres wird kommen. Die Bibel sieht uns Menschen, ja sieht diese unsere Welt gerade auch von ihrem Ende her. Das mag nicht immer einfach sein, aber dazu fordert uns Jesus heraus, dazu fordert uns die Bibel mit ihren vielen Texten heraus, eben unser Leben von diesem Ende her zu sehen, das uns hier auf Erden gesetzt ist. Psalm 90 etwa spricht von 70 oder 80 Jahren als die Grenze, die uns in dieser Welt in der Regel gesetzt ist. Und das ist natürlich gegenläufig zu dem, wie wir sonst leben. Wir leben ja sonst so, dass wir vom Anfang her leben. Wir feiern Jahr für Jahr unseren Geburtstag. Wir leben eigentlich vom Anfang unseres Lebens her. Heute, denke heute an solch einem Ewigkeitssonntag, an einem Totensonntag, sind wir aufgefordert, eben einmal das Leben von der anderen Seite her, vom Ende her, zu betrachten. Ich weiß nicht, wie das gehen würde oder wie das aussehen würde, wenn wir eben nicht Geburtstag Jahr für Jahr feiern, sondern vielleicht ein merkwürdiger Gedanke, eben vom Ende her unser Leben zu sehen und das zu feiern, was eben noch kommen wird, was Gott uns durch Jesus verheißen hat. Und all diese Bilder aufleben zu lassen, von denen die Bibel redet, von diesem Friedensreich, von dem Hochzeitsmahl, von diesem goldenen Jerusalem. Und hier in Matthäus 25 ist es ja noch einmal ein anderes Bild, das Jesus uns von Augen führt. Auch in unserem ersten Lied in diesem Gottesdienst klang es an. Nämlich, dass einmal ein Ende aller Zeiten geben wird, in dem der König der Welt, die Völker der Erde vor seinem Thron versammelt. Und wir haben es noch im Ohr, eine große Scheidung nimmt ihren Lauf. Schafe und Böcke werden voneinander getrennt, die einen zur Rechten, die anderen zur Linken. Und es gibt für diese große Scheidung nur ein einziges Kriterium: das Erbarmen. Das Erbarmen über die Hungrigen, das Erbarmen über die Durstigen, das Erbarmen über die Fremden, das Erbarmen über die Nackten, das Erbarmen über die Kranken und die Gefangenen. Das einzige Kriterium ist das Erbarmen. Denn ich war hungrig, sagt Jesus, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich bei euch aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir etwas anzuziehen gegeben. Ich war krank und ihr habt mich versorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Das ist ja das Erstaunliche an diesem Text. In diesen erbarmungswürdigen Geschöpfen, die hier aufgezählt werden, in diesen erbarmungswürdigen Menschen, erkennt Jesus sich selbst. Wenn ich es ganz pointiert sagen soll und mal pointiert sagen soll, auch in Richtung unserer Hospizdienste: Hospizdienst ist Dienst an Jesus selbst. Ein bemerkenswerter Gedanke. Hospizdienst ist Dienst an den Kranken, den Todkranken, an denen, die den Tod vor Augen haben. Hospizdienst ist im Wesentlichen Erbarmen. Erbarmen mit dem Menschen, dessen Tod aber gerade nicht das letzte Wort haben soll. Vielmehr soll das Erbarmen Jesu ja in unser aller Leben sichtbar werden. Jesus hat sich über uns erbarmt. Was treibt mich an in meinem Leben? Da gibt es, modern gesprochen und in der Psychologie, unterschiedliche Antreiber, die einen Menschen antreiben können und die sozusagen sein Leben und seine Lebenshaltung bestimmen. Solche Antreiber können sein: sei stark. Es kann ein Antreiber sein, von dem man selbst noch getrieben ist, wenn man den Tod vor Augen hat. Sei perfekt ist so ein weiterer Antreiber, der Menschen unter Druck setzen kann. Beeil dich mag ein Antreiber sein, der einen von jungen Jahren an immer wieder vor Augen steht oder in den Ohren klingt: du musst dich beeilen. Ein weiterer: streng dich an. Oder auch: mach es den anderen recht. Was ist mein Antreiber? Da mal hineinzuschauen und zu überlegen: ja, was ist es eigentlich, was mich in meinem Leben, in meinem Arbeiten, in meinem Dienen antreibt? Jesus selbst kennt nur einen einzigen Antreiber, wenn man das so einmal modern nennen will: sein Erbarmen über den Menschen. sein Erbarmen über den Menschen, der verloren gegangen ist, wie es auch in einem bekannten Weihnachtslied heißt, der verloren gegangen ist und den er sich aufmacht, zu suchen, zu finden, zu retten und ins Vaterhaus zurückzuführen. Was ist unser Antreiber? Wer meint, er muss immer stark sein, er muss es allen recht machen, sich anstrengen, ja vielleicht sogar bis in den Tod hinein, der wird mit seinem Leben scheitern, weil er dann feststellen muss, ich kann nicht mehr, Krankheit und Tod, bin ich nicht gewachsen. Ich kann mich nicht mehr beeilen, ich kann mich nicht mehr anstrengen. Ich bin vielleicht ans Bett gefesselt, ich kann es niemandem mehr recht machen. Die Kranken und Schwachen, die Kaputten und Sterbenskranken, sie sind es, die Jesus aufgesucht hat. Die Jesus aufgesucht hat, um sie an die Hand zu nehmen und sie zu heilen. Manchmal äußerlich, manchmal innerlich. In dieser Hinsicht hat der Kranke, wenn er weiß, dass er auf Hilfe angewiesen ist, dem Gesunden, immer etwas voraus. Hat auch der Schwache, dem Starken etwas voraus, wenn er weiß, ich bin auf das Erbarmen meiner Mitmenschen, meines Gottes angewiesen. Wer sich danach sehnt, nach Liebe, nach Annahme und nach Vergebung, der sehnt sich ja im Letzten nach Jesus selbst. Meine letzte Frage an uns: Wem also begegnen die Sterbenskranken, wenn sie uns begegnen? Wem, allgemeiner gesagt, begegnen die Menschen unserer Tage und unserer Zeit, wenn sie uns begegnen, wenn sie in Not geraten sind, wenn sie eben hungrig sind, wenn sie durstig sind, wenn sie fremd sind, wenn sie nackt sind, wenn sie krank sind, wenn sie gefangen sind, wenn sie uns dann begegnen, wem begegnen sie? Wenn sie mir, wenn sie dir begegnen, finden sie auch in mir einen, der nichts als Erbarmen ist? Finden sie auch in dir einen, der oder die nichts als Liebe ist? Finden sie uns in uns allen solche, die nichts als Güte und Geduld empfinden? Jesus Christus ist der erbarmende Gott. Wer sich an ihn hält, der wird Erbarmen für sich selber finden, aber er wird auch dieses Erbarmen leben, das ihn zu den Menschen in Not treibt. Ich will mit drei Gebetsrufen schließen. Und wer will, schließe sich diesen Gebetsrufen an. Ach Herr, hilf, dass ich mich der Elenden erbarme und meinem Nächsten zum Christus werde und Glauben wecke, einen Glauben, der die Angst vertreibt. Ach Herr, hilf, dass ich lieben kann und meinem Nächsten von Herzen und mit Händen Gutes tue und Liebe wecke, zu Christus, unserem Retter. Ach Herr, hilf, dass ich geduldig und gütig meinen Nächsten begleiten kann auf seinem Weg ins Vaterhaus Gottes und in ihm Hoffnung wecke, die durch die dunklen Tage seines Lebens trägt. Amen.